ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Wir lesen heute aus der Bhagavad Gita aus dem 10. Kapitel, Vers Nummer 9. Ein recht bekannter Vers. Sanskrit lautet wie folgt: Machita matkata prana bodhayanta parasparam katayantascha mang nityam tushyanticha ramanticha. Übersetzung: Die Gedanken meiner reinen Geweihten weilen in mir. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Erläuterung: Reine Gottgeweihte, deren charakteristische Merkmale hier beschrieben werden, beschäftigen sich völlig im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn. Ihre Gedanken können niemals von den Lotusfüßen Krishnas abgelenkt werden. Ihre Gespräche drehen sich einzig und allein um transzendentale Themen. Die Kennzeichen der reinen Gottgeweihten werden in diesem Vers präzise beschrieben. Geweihte des höchsten Herrn sind 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, die Eigenschaften und Spiele des höchsten Herrn zu lobpreisen. Ihr Herz und ihre Seele sind ständig in Krishna versunken und es bereitet ihnen Freude, mit anderen Gottgeweihten über ihn zu sprechen. Im Anfangsstadium des hingebungsvollen Dienstes ziehen sie aus dem Dienst selbst transzendentale Freude und auf der reifen Stufe erfahren sie tatsächlich Liebe zu Gott. Wenn sie diese transzendentale Stellung erlangt haben, können sie die höchste Vollkommenheit kosten, die vom Herrn in seinem Reich entfaltet wird. Sri Chaitanya vergleicht transzendentalen hingebungsvollen Dienst mit dem Sehen eines Samens in das Herz des Lebewesens. Es gibt unzählige Lebewesen, die die verschiedenen Planeten des Universums durchwandern, und unter ihnen gibt es einige wenige, die das Glück haben, einem reinen Gottgeweihten zu begegnen und so die Möglichkeit bekommen, hingebungsvollen Dienst zu verstehen. Hingebungsvoller Dienst ist genau wie ein Same, und wenn dieser Same in das Herz eines Lebewesens gesät wird, und dieses Lebewesen beginnt ohne Unterlass: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, zu hören und zu chanten, keimt dieser Same genauso wie der Same eines Baumes keimt, wenn er regelmäßig bewässert wird. Die spirituelle Pflanze des hingebungsvollen Dienstes wächst allmählich immer weiter, bis sie die Bedeckung des materiellen Universums durchdringt und in die Brahmachoti-Ausstrahlung im spirituellen Himmel gelangt. Auch im spirituellen Himmel wächst die Pflanze immer weiter, bis sie den höchsten Planeten erreicht, den Planeten Krishnas, der Goloka Vrindavan genannt wird. Schließlich sucht die Pflanze unter den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht und kommt dort zur Ruhe. So wie eine Pflanze nach und nach Blüten und Früchte hervorbringt, so bringt auch die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes Blüten und Früchte hervor. Und der Vorgang des Bewässerns in Form von Hören und Chanten wird weiter fortgesetzt. Diese Pflanze des hingebungsvollen Dienstes wird ausführlich im Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Kapitel 19 beschrieben. Es wird dort erklärt, dass man völlig in Liebe zu Gott aufgeht, sobald die ausgewachsene Pflanze unter den Lotusfüßen des höchsten Herrn Zuflucht sucht. Dann kann man nicht einmal einen einzigen Augenblick leben, ohne mit dem höchsten Herrn verbunden zu sein. Ebenso wie ein Fisch ohne Wasser nicht leben kann. In einem solchen Zustand erwirbt der Gottgeweihte in Verbindung mit dem höchsten Herrn wahrhaft transzendentale Eigenschaften. Auch das Srimad Bhagavatam ist voll von Erzählungen über die Beziehung zwischen dem höchsten Herrn und seinen Geweihten. Deshalb ist das Srimad Bhagavatam den Gottgeweihten sehr lieb, wie im Bhagavatam selbst 12, 13, 18 erklärt wird: Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yat Vaishnavanam Priyam. In dieser Erzählung findet man nichts über materielle Tätigkeiten, wirtschaftliche Entwicklung, Sinnenbefriedigung oder Befreiung. Das Srimad Bhagavatam ist die einzige Erzählung, in der die transzendentale Natur des höchsten Herrn und seiner Geweihten umfassend beschrieben wird. Folglich erfahren die verwirklichten Seelen im Krishna-Bewusstsein fortgesetzte Freude, wenn sie aus solchen transzendentalen Schriften hören, Genauso wie ein Junge und ein Mädchen Freude empfinden, wenn sie zusammen sind. Om Agyana Timiranda Syaganandana Shalakaya Chakshuru Meditamina Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karuti Vachalam Pangung Langaya Tigirim Yat Kripata Mangvande Shri Gurun Dinataranam Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svabhadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Machita matkata prana buddhayanta parasparam katayantas chamang nityam tushanti cha ramanti cha. Die Gedanken meiner reinen Geweihten weilen in mir. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Der zweite Vers der sogenannten Chatu Shlokis. Chatu heißt vier, Shloki, ne, Mehrzahl von Shloka, also von vier essentiellen Versen der Bhagavad Gita, 10, 18, 19, 10 und 10, 11, diese vier, nennen sich Chatu Shlokis. Und das ist der zweite davon, in dem erklärt wird, vier Punkte, was zu tun ist, um große Freude zu erfahren. Das ist, was jeder will Freude erfahren, jeder will glücklich sein. Hier heißt es Tushyanti, Tushta, ne, heißt Zufriedenheit, Frieden zu finden. Und man kann Frieden finden, wenn man diese vier Punkte tut. Machita heißt sein Geist, sein Bewusstsein in Krishna absorbieren. Machita, Matgata, Prana, sein Leben, Prana, sein Leben, seine Lebensenergie und sein Leben in Krishnas Dienst stellen. Bodhayanta Parasparam heißt, sich gegenseitig erleuchten über Krishna-Bewusstsein, spirituelle Gespräche. Katayanta heißt, über Krishna zu sprechen. Und Nityam, und das soll man immer machen. Nityam, immer, ewig. Und dann Tushyanti cha ramanti cha. Tushyanti heißt eben Zufriedenheit und Rama heißt Glückseligkeit. Dann erfährt man diese Glückseligkeit. Und Srila Prabhupada erklärt in der Erläuterung, es waren drei Absätze in dieser Erläuterung. Die erste recht kurz, dann ein langer Absatz und dann nochmal ein kurzer Absatz. Im ersten erklärt Srila Prabhupada, dass diese Charakteristika die Merkmale sind von reinen Gottgeweihten. Das heißt, jemand, der sehr fortgeschritten ist im spirituellen Bewusstsein, er interessiert sich nur für Krishna. Und deshalb spricht er die ganze Zeit über Krishna und hört über Krishna und will mehr hören und stellt Fragen und chantet Hare Krishna und liest über Krishna und all das. Und Srila Prabhupada in dem zweiten Absatz zu Beginn erklärt er, dass im Anfangsstadium des spirituellen Lebens, des hingebungsvollen Dienstes, da ist man noch nicht so weit, dass man ohne Unterlass Nityam über Krishna hören will und kann. Ich denke, die meisten können sich da ungefähr mit identifizieren. Und deshalb wird hier erklärt, dass man zu Beginn im hingebungsvollen Dienst selbst die Freude findet. Das heißt, wir sollen hingebungsvolle Tätigkeiten ausführen, Krishna dienen, auf viele Arten und Weisen kann man das tun. Hier wird gerade gekocht, mitten in der Vorlesung. Das ist eine hingebungsvolle Tätigkeit. Oder man kann Spenden geben, oder man kann Bücher verteilen, obwohl das ist schon eine andere Kategorie. Und man kann so viele Dinge tun, ganz physische Dinge, ja, weil man noch nicht so fortgeschritten ist, nur zu hören über Krishna. Weil hier geht es primär um die spirituelle Klangschwingung. Das heißt, man hat ein sehr hohes Bewusstsein und ist schon sehr subtil sozusagen, wodurch man ohne Unterlass an die spirituelle Klangschwingung angehaftet ist. Ohne Unterlass hören. Und der Geist verweilt immer bei dieser Klangschwingung und man erfährt Freude darin. Aber wenn man noch nicht so fortgeschritten ist, dann weicht der Geist ab und es ist sehr schwer. Es ist nicht leicht, jeden Tag viele Runden zu chanten. Jeden Tag 80 Runden zu chanten oder 60 Runden zu chanten. Das ist nicht leicht. Ja? 16 Runden ist vielleicht schon schwierig. Ja? Oder stundenlang zu lesen, die Schriften studieren, absorbiert zu sein. Das ist nicht leicht. Und deshalb kann man einfach hingebungsvolle Tätigkeiten ausführen, was tun, was Physisches. Und erfährt darin sehr viel Freude. Und dann mit der Zeit wird man mehr und mehr gereinigt. Und was passiert? Nicht nur kann man länger meditieren sozusagen, sondern man lernt Krishna besser kennen. Zu Beginn ist man vielleicht auch gar nicht so an Krishna interessiert, weil ja, klar, Krishna ist Gott und so, aber ja. Aber je mehr man Krishna kennenlernt, desto mehr interessiert man sich für ihn. Und denkt, oh, was hat er da gemacht und was war hier und wer sind die Geweihten? Und man will mehr und mehr von Krishna erfahren. Und man kann nie genug bekommen, von über Krishna zu hören. Das ist die Stufe der fortgeschrittenen Gottgeweihten, die eine intensive Anhaftung an Krishna haben und sogar Liebe entwickelt haben zu Krishna. Und wenn man Liebe zu Krishna hat, wie das in allen Liebesbeziehungen ist, dann möchte man gerne viel über diese Person hören. Automatisch. Aber wenn diese Liebe noch nicht erwacht ist, dann ist es nicht so leicht. Aber je mehr die erwacht, desto mehr interessiert man sich für Krishna. Und am Ende dieser Erläuterung erklärt Srila Prabhupada, nun, was ist die Quelle oder wie kann man dann, wenn man fortgeschritten ist, über Krishna hören? Ja, und erklärt das Srimad Bhagavatam. Das Srimad Bhagavatam ist die primäre Quelle, über Krishna zu hören. Speziell Dashamaskanda, der 10. Kanto, Srimad Bhagavatam. Weil da geht es in 90 Kapiteln, sehr umfangreiches Werk, nur um Krishna, um seine Lilas. Aber wenn man noch nicht genau weiß, wer Krishna ist, dann kann man seine Lilas auch nicht ganz wertschätzen. Und deshalb soll man die Kantos davor ausgiebig studieren. Und wenn man das noch nicht ausgiebig studiert hat, soll man die Bhagavad Gita ausgiebig lesen, in der ganz klar erklärt wird von Krishna selbst, dass er die absolute Person ist, dass er Gott ist, das Summum Bonum, die absolute Wahrheit, dass alles auf ihm ruht, alles von ihm kommt, er gleichzeitig in allem gegenwärtig ist, im Herzen aller Lebewesen, in jedem Atom, dass er alles weiß, dass er jeden kennt und er erklärt seine absolute Stellung. Und dann gewinnt man auf diese Art Wertschätzung für Krishna. Und am Ende sagt er, okay, wenn du das jetzt verstanden hast, wenn du intelligent bist, dann gibst du dich mir hin. Sarva Dharma Parityaja, Mamikang Sharanam Vraja. Dann gibst du alles auf und du gibst dich mir hin. Aber wenn man nicht intelligent ist, dann gibt man sich nicht hin. Und dann hält man was zurück. Dann gibt man sich nur ein bisschen hin. Vielleicht nur ganz wenig. Ja. Und jemand, der voll sehr intelligent ist, Sarva Dharma, der gibt alles auf und gibt sich voll und ganz hin. So kann man sich untersuchen, wie intelligent bin ich, wie viel habe ich verstanden, wie viel halte ich noch zurück. Und dann soll man daran arbeiten. Weil wenn man sich nicht voll und ganz hingibt, dann hat man immer noch ein paar Probleme. Weil Krishna, man lässt Krishna nicht in sein Leben rein. Sagen, okay, Krishna, das ist für dich und das ist für mich. Aber wenn ich sage, Krishna, das ist alles für dich, dann kann Krishna uns helfen, uns kontrollieren, uns unterstützen. So, und je mehr man das versteht, dass Krishna die höchste absolute Person ist und was das bedeutet, welche Konsequenzen das hat, sitz oder geh. Dann, ja, dann dreh dich um und hör zu. Das ist nicht sehr respektvoll, guter Teil hier. Ja. Dann will man, wie gesagt, über Krishna hören. Und das Srimad Bhagavatam, hier ist ein sehr schöner Vers zitiert aus dem Bhagavatam selbst. Das Bhagavatam macht Werbung für sich selbst. Das ist auch ein interessanter Punkt, dass das Bhagavatam Werbung für sich selbst macht. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yat Vaishnavanam Priyam. Also Srimad Bhagavatam Puranam, dieses Bhagavat Purana ist Amalam und Amalam heißt rein, vollkommen rein. Vaishnavanam Priyam und es ist den Vaishnavas sehr lieb. Die Vaishnavas, die verstehen, dass Krishna der Höchste ist, denen ist das Bhagavatam sehr lieb, weil es da um Krishna geht. Und in dem Bhagavatam geht es nicht um Dharma, Artha, Karma und Moksha. Das sind die vier Prinzipien vedischen Lebens. Dharma, religiöse Tätigkeiten ausführen, ja, zu verstehen, oh, hier geht noch mehr, höhere Persönlichkeiten, die sind für diese Welt zuständig, für Sonne und Regen und Wind und all diese Dinge. Und man beginnt die zu verehren und letztendlich Vishnu zu verehren. Und was passiert? Dharma, dann Artha, dann macht man wirtschaftlichen Fortschritt. Dann kommt Sinnenbefriedigung, also wirtschaftlicher Fortschritt. Man hat die Segnungen der Götter und Gottes und kann ein ganzes Imperium aufbauen, eine Zivilisation aufbauen, eine Gesellschaft aufbauen. So, dann muss man viel arbeiten. Und wenn die aufgebaut ist, dann kommt der nächste Punkt, das heißt Sinnenbefriedigung, Karma. Dann kann man genießen. Ja? Wenn das Haus nicht steht, kann man nicht genießen. Aber wenn es fertig ist, dann wird es gefeiert. Ja? Und dann, wenn jemand feiert, an einem gewissen Punkt, dann hängt es an, sollte einem zum Hals raushängen und man fragt sich, gibt es da nicht mehr? Das ist Moksha. Und dann interessiert man sich für Befreiung. Frei sein von dem ganzen Materiellen, weil wer viel feiert, der muss auch viel leiden. Das kann ich bestätigen. Viele andere vielleicht auch. Ne? Wer viel gefeiert hat, weiß, das ist leidvoll. Ja, währenddessen hoch die Tassen, alles gut. Und am nächsten Tag, was habe ich getan? Ich weiß nicht, was war gestern eigentlich? Wo bin ich? Wer bin ich? Was ist passiert? Ist mir auch mal passiert. Habe ich auch ein bisschen zu viel gefeiert. Am nächsten Tag musste ich arbeiten gehen. Zum Glück habe ich bei meinem Großvater gearbeitet, in der Schlosserei. So dachte ich, ich habe Connections. Das ist ja und morgens angerufen, oh, ich kann leider heute nicht kommen und so. Und sagt, wieso nicht? Naja, Opa, weißt du ja, ich war ein bisschen zu lang vor Ort. Und sagt, na und? Ja, ich. Und er sagt zu mir, wer feiern kann, kann arbeiten auch. Nein, musste ich in meinem Zustand arbeiten gehen, in der Schlosserei. Und das war sehr, sehr leidvoll. Ja, und man lernt nicht, und man lernt nicht, und man lernt nicht. Man braucht so eine auf den Deckel drauf, bis man lernt. Und deshalb gibt es auch höllische Planeten, ja, dass man endlich mal lernt. Und wir sollten vorsichtig sein in unserem Leben, um nicht zu riskieren, negative Reaktionen zu bekommen. Weil jede Aktion führt zu einer Reaktion. Und irgendwann wird die Rechnung präsentiert. Und deshalb soll man wenigstens verstehen, ups, ich sollte brav sein. Ich sollte brav und artig sein, karmisch gesehen. Ja. So sind das diese vier Stufen, Dharma, Artha, Karma, Moksha. Und das Bhagavatam heißt hier, befasst sich mit gar nichts von diesem. Es geht nicht um religiöse Tätigkeit, Dharma, also um eben wirtschaftliche Entwicklung zu bekommen, um die Götter zufriedenzustellen, darum geht es nicht. Es geht nicht um wirtschaftliche Entwicklung, ein Imperium aufzubauen, es geht nicht um Technik und was auch immer, oder vedische Mathematik oder ich weiß nicht, Astronomie, Astrologie, nein. Es geht nicht um Sinnenbefriedigung und es geht auch nicht um Moksha. Frei zu sein vom ganzen Materiellen. Moksha heißt ja, wenn wir sterben, den Körper verlassen, dann müssen wir nicht wieder in den Körper eingehen. Moksha heißt Freiheit, Befreiung. Und das ist so was Wunderbares. Denkt man, das ist doch super. Frei sein vom Kreislauf von Geburt und Tod. Frei vom Leid. Nicht wieder einen materiellen Körper zu haben. Einfach Freiheit, absolute Freiheit. Und das Bhagavatam sagt, nein, das interessiert uns nicht. Das ist nicht unser Thema. Ja, was ist dann? Weil es gibt ja nichts anderes. Es gibt ja nur diese vier Dinge. Was kann es sonst noch geben? Und deshalb erklärt das Bhagavatam, es geht um Prema. Es geht um Liebe zu Krishna. Chaitanya Mahaprabhu sagt das. Prema Pumartu Mahan. Die fünfte und wichtigste große Eigenschaft oder Möglichkeit, die man als Mensch hat, ist es, Prema zu entwickeln. Und Prema heißt reine Liebe zu Gott. Reine Liebe zu Krishna. Und da wird sogar Moksha oder Befreiung uninteressant. Ja, wer Krishna kennenlernt, kümmert sich nicht mehr um Moksha. Dem geht es nur mehr um die Beziehung zu Krishna, zu dieser absoluten Person. So, am Ende dieser Erläuterung erklärt Srila Prabhupada einen sehr interessanten Punkt. Folglich erfahren die verwirklichten Seelen im Krishna-Bewusstsein fortgesetzte Freude. Fortgesetzte Freude, immer Ekstase, ja, im Herzen, kennt man ja. Wenn sie aus solchen transzendentalen Schriften hören. Das heißt, wir hören aus diesen transzendentalen Schriften und erfahren Freude. Und wenn nicht, dann sollten wir mehr zuhören. Ja? Und dann genauso wie ein Junge und ein Mädchen Freude empfinden, wenn sie zusammen sind. So, dass man, Prabhupada gibt hier ein Beispiel. Verstehst du? Freude, so ist das. Stell dir mal vor, du triffst ein Mädchen, ja, und kannst dir vorstellen, Freude. Ja? So, die dann wird auch nicht langweilig. Ja, wenn die zusammenpassen, die verlieben sich und es ist schön. Ja? So, da ist man nicht, schläft nicht ein. Ja? Nee. Da ist man rein, wach, im Wachzustand und sehr bemüht und dann hat man Austausch und spricht man miteinander und ja, fühlt man sich wohl. Und Prabhupada sagt hier, so ähnlich ist das, wenn die Seele auf Krishna trifft. Wenn die Seele von Krishna hört. So, interessant. So sollte das sein. So, wenn das noch nicht ist, das heißt, wir sind Anfänger. Dann sind wir Anfänger und dann müssen wir die Bhagavad Gita besser lesen. Und dann müssen wir besser unseren Sadhana Bhakti Yoga ausführen. Wir müssen uns bemühen, um Krishna kennenzulernen. Solange wir nicht in Ekstase sind, wenn wir von Krishna hören. Angenommen, ich bin jetzt Brahmachari, darum ist das ein bisschen seltsam, dieses Beispiel, ich kann mich ja noch erinnern. Wenn ich verliebt bin und ich an diese Person denke, dann bin ich glücklich. Oder wenn mir, oder dann will man auch über diese Person sprechen, ja, und was auch immer. Dann will man der Person SMS schreiben und was auch immer, ja. Ist ganz natürlich. Dann ist man sehr aktiv. So, wenn ich von der Person höre, dann erzähl mal, die Barbara,
Die nimmt man sie als Barbara, oder? Ja, die Barbara, ach ja, die Barbara. Da hört man von Nikstase. Ich kenne keine Barbara, ja. Das ist Information. So, in ähnlicher Weise, wenn wir über Krishna hören, dann sagen wir, oh, Krishna. So, wenn das nicht hier ist, sind wir noch nicht fortgeschritten. Sind wir nicht fortgeschritten. Und deshalb sollen wir verstehen, oh, wir müssen noch an uns arbeiten. Wir müssen uns arbeiten. Und dann mit der Zeit, und Srila Prabhupada erklärt hier dieses Beispiel von Chaitanya Mahaprabhu in dieser Erläuterung. Kann sich jemand erinnern, um was es da geht? Chaitanya Mahaprabhu, dieses berühmte Beispiel.
Das Samen wurde dann verwandt,
oder? Richtig, genau. Das erklärt der Rupa Goswami, soweit ich weiß. Rupa der Sanata? So, ich glaube, Rupa Goswami, ja. Und das ist der Punkt. Der Same des hingebungsvollen Dienstes wurde in unser Herz gepflanzt. Und diese Pflanze, wenn sie bewässert wird, die wächst und wächst und wächst und wächst. Und Pflanzen tragen Früchte. Und die Früchte dieser Pflanze sind Liebe zu Krishna. Die sind Liebe, Krishna-Bewusstsein. So, und wie wächst diese Pflanze? Indem wir Hare Krishna chanten. Primär Hare Krishna chanten und Bhagavatam lesen, Bhagavad Gita lesen. Dadurch bewässern wir diese Pflanze. Und die wächst und wächst und wächst durch das Universum, an den höheren Planeten vorbei, durch die Schichten des Universums, durch das Brahmachoti, bis zu an den Vaikuntha-Planeten vorbei, wo Narayan residiert mit seinen vier Armen und Lakshmi und auf seinem Thron und mit seinen wunderschönen Artikeln und alle verstehen, das ist Gott. Sie dürfen Gott sehen. Sie dürfen Gott Om Narayana Namaha schöne Gebete darbringen. Große Ehre, Gott zu sehen, oder? Aber da wächst die Pflanze vorbei, sagt, interessiert uns nicht. Gott interessiert uns nicht. Wir wollen zu Krishna. Das ist interessant, ja? So, wir sollten nicht so denken, sondern Respekt haben natürlich für Narayan, aber für das, man versteht, Krishna ist noch höher. Krishna geht es nicht darum, Gott zu sein. Ja? Krishna sagt, Gott, ist mir egal, ich bin Kuhhirtenjunge. Ich habe was anderes zu tun. Wo ist meine Flöte? Wo sind meine Gopis? Wo sind meine Gopas? Wo sind die Kühe? Wo sind meine Mangos? Wo ist meine Yamuna? Ja? Wo ist Mutter Yashoda? Das interessiert Krishna. Ja? Dass er Gott ist, das ist irrelevant. So, diese Pflanze des hingebungsvollen Dienstes wächst vorbei an all diesen Herrlichkeiten und Opulenzen und wächst zu Krishnas Lotusfüßen. Und dann trägt sie diese Früchte der Liebe zu Gott. Und der Punkt wird gemacht, wie wird diese Pflanze bewässert? Wie können wir Liebe zu Gott entwickeln, diese Früchte von Liebe zu Gott? Was wurde hier erwähnt? Ja, wir haben alle zusammen gechant. Prabhupada zitiert den ganzen Hare Krishna Mantra. Ohne Unterlass soll man Hare Krishna chanten. Und mehr und mehr und mehr. Jedes Mal, wenn wir Hare Krishna sagen, das ist wie ein Tropfen auf diese Pflanze. Und sie wächst ein bisschen mehr, und sie wächst ein bisschen mehr, und sie wächst ein bisschen mehr. Iti shodashakam nam nam kali kalma ashanash nam narto paratoru svarta sarvavideshu trishyate. Das ist ein Vers aus der Kali Santarana Upanishad. Und in der wird gesprochen zwischen Narada Muni und Brahma zu kosmischen Zeiten. In kosmischen Zeiten. Und Narada fragt Brahma, da kommt ja mal das Kali Yuga. Wie können die Menschen in der Zeit irgendeinen Fortschritt machen? Das ist so ein gefallenes, materialistisches Zeitalter. Und wir kriegen das vielleicht nicht mehr so mit, aber jemand, der ein bisschen in Kontakt ist mit diesem Zeitalter, merkt, das ist schrecklich. Ja? Wenn man da so isoliert ist davon, im Sadhana Bhakti Yoga, im Tempel lebt und so, das kriegt man manchmal gar nicht mit. Aber wenn man mal ein bisschen rausguckt, was da los ist, das ist schrecklich. Wie kann man da Fortschritt machen? So verstrickt in materielle Tätigkeiten, nicht nur materiell, in sündhafte Tätigkeiten. Das, was wir schrecklich finden, das finden die Materialisten super. Ja? Wo wir sagen, das sind Prinzipien, das wollen wir nie wieder tun, da versprechen wir sogar, wir schwören dem heiligen Feuer und dem Guru und dem Dedis nie wieder diese Prinzipien zu brechen. Und das verherrlichen die Leute im Kali Yuga. Bier her, oder ich fall um. Wird gefeiert und oh, mein Bier ist der Sinn des Lebens. Und wir sagen nein. Und Sex, unzulässige Sexualität wird verherrlicht überall. Das geht nicht mehr ohne. Und Fleisch essen. Wo ist die Schweinshaxe? Das ist für die Nektar, die Schweinshaxe. Wahnsinn! Wie kann man das nur... Die geben das im Mund rein. Ne? Wir wollen das nicht mal sehen. Ne? Und was noch? Berauschung. Oh, nee, hatte ich schon. Glücksspiel. Ja, Glücksspiel. So, diese sündhaften Tätigkeiten werden so glorifiziert und alle hängen daran und ebnen sich den Weg zum Leid. Ja, da gibt es Reaktionen dafür. So, dieses Kali Yuga ist so schrecklich und Narada Muni fragt Brahma, wie können die Menschen diesen Kali Yuga ganz zu schweigen, also materiell gut leben, allein das ist schon schwer. Wie schwer, ganz zu schweigen von spirituellem Leben. Wie schwer ist es heutzutage nicht, eine Wohnung zu erhalten, Arbeit zu, eine Familie zu erhalten. Das haben Bekannte von meiner Mutter, die ich schon seit Ewigkeiten kenne, die haben wieder geheiratet, also nicht wieder geheiratet, die haben geheiratet, obwohl die, also die waren geschieden und dann haben sie neue Partner gefunden, wieder geheiratet. Und der ist schon so alt und ich habe das Hochzeitsbild gesagt, das kann doch nicht sein. Warum macht man das nochmal mit praktisch vorm Tod nochmal heiraten? Gut, vielleicht nicht so alt, aber nicht, ne? Wahnsinn. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, wer von den Leuten, die du kanntest von früher, ist eigentlich noch verheiratet? Und sie so, weil sie kann. Außer eure Eltern. Und ihr. Ja, ja, ja. Aber ihr habt euch auch scheiden lassen. Das musste auch sein. Das musste man auch erleben. Aber wieder zusammen. Ja, Happy End. So, ja, so wie schwer ist es nicht, eine Familie zu halten, arbeiten zu gehen und die ganze Regierung, die ihm das Geld aus der Tasche zieht, das wird im Bhagavatam schon beschrieben, dass die Regierung den Menschen mehr und mehr Steuern auferlegt. Das steht schon im Bhagavatam vor 5000 Jahren, mehr und mehr Steuern. Das ist immer neue Steuern, immer mehr Steuern. So, materielles Leben ist schon schwer, ganz zu schweigen von spirituellem. Wie kann man in so einem verstrickten, verzwickten Zeitalter spirituellen Fortschritt machen, erleuchtet werden, Liebe zu Gott entwickeln? Und dann spricht Brahma diesen Vers, Iti Shodashakam Naam, Kali, Kalma, Shanashanam, dass um diesen schrecklichen Einfluss des Kali Yugas zu zerstören, braucht es diese 16 Silben. Das sind 16, also 16 Worte eigentlich, ne? Ja, 16 Worte, ja. So, 16 Worte. Und dann wird zitiert, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in dem Vers zitiert. Und dann gibt es zwei, also diese, das ist ja eine Upanishad, Kali Santarana Upanishad, die bestehen nur aus 5 oder 6 oder 7 Versen. Also ein ganz kurzer Text. Ja. Und einer dieser Verse ist, wer diesen Mantra, und dann steht, ich glaube, ein paar Milliarden Mal chantet, der bekommt Befreiung. Ja. Ein paar Millionen oder Milliarden, ich habe es mal ausgerechnet, man muss gleich 50, 60 Jahre, 40, 50 Jahre chanten, jeden Tag mit 16 Runden, dann schafft man es.
Wow. 16 Jahre?
60 Jahre.
40, 50 Jahre, jeden Tag 16 Runden.
Das kennen wir ja schon.
Aber das ist ja nur, was diese Upanishad sagt, um Moksha zu erreichen. Ja? Wir haben natürlich ganz andere Qualifikationen, um dann Prema zu erreichen, dass man eben im Moment des Todes an Krishna denkt. Aber ich fand das nur immer interessant, wenn man dass das so gesagt wird. Wenn du so und so oft chantest, dann bekommst du Moksha, zumindest das.
Ja? Das heißt, jeder
Mahamantra.
Das ist Mahamantra.
Ja, das wird dort gesagt. Das heißt, wenn man Hare Krishna chantet, bei jedem Mal chanten, macht man einen Sprung vorwärts. Und so ähnlich, ich wollte nur einen Vergleich geben, ist es auch mit unserer Bhakti Lata, die wächst. Jedes Mal, wenn wir Hare Krishna sagen, dann machen wir dann einen Tropfen hin und mehr entwickelt sich die Pflanze und die wächst und wächst zu Krishna und entwickelt Liebe zu Gott. Das ist praktisch Steppen einfach. Wir müssen nur Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare sagen. Und hier steht, ohne Unterlass. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und schon wieder ein bisschen Fortschritt gemacht. Und dann wird sich mehr und mehr diese Liebe zu Krishna entwickeln und Interesse entwickeln an Krishna. Und dann wird man sich wundern, okay, ich will jetzt mehr über Krishna wissen. Und dann nimmst du das Srimad Bhagavatam, speziell das Krishna-Buch. Hast du ein Krishna-Buch?
Ja.
Brauchen wir ein Krishna-Buch. Weil dieses Krishna-Buch ist so wunderbar, weil...
Da links, Marco. Marco.
Weil...
Oder? Oben?
Ja, okay. Weil das Krishna-Buch ist eine Zusammenfassung des 10. Kantos. Und den 10. Kanto, den darf man ja nur lesen, von Srila Prabhupada selbst angewiesen, wenn du die ersten 9 gelesen hast. So, wer hat schon die ersten 9 Kantos gelesen von Srimad Bhagavatam? Ja, außer die Streber. So, die wenigsten, ne? Das ist eine Tatsache, dankeschön. Die wenigsten haben wirklich die ersten 9 Kantos, das ist schon viel zu lesen. Ne? Das heißt, man darf nicht über Krishna hören. Und deshalb hat Srila Prabhupada dieses Buch geschrieben, Krishna-Buch. Und das ist eine, Das ist praktisch der 10. Kanto, aber so geschrieben, dass man gleich lesen kann, dass man gleich direkt über Krishna hören kann. Und Srila Prabhupada hat so in der Erläuterung, nicht Erläuterung, Vorwort, einen ganz schönen Absatz gelesen, geschrieben. Und das, warte ganz kurz. Ist eine Einleitung oder ein Vorwort? Nein, so bin ich das nicht. Hier, doch, hier steht's. Okay, in dem Vorwort zum Krishna-Buch sagt Srila Prabhupada, wenn man Seite für Seite aufmerksam liest, wird man bemerken, dass ein unermesslicher Schatz an Wissen über Kunst, Wissenschaft, Literatur, Philosophie und Religion enthüllt wird. Und jetzt kommt's. Und letzten Endes wird durch das Lesen dieses einen Buches, des Krishna-Buches, Liebe zu Gott erweckt werden. Aber sagt, dieses eine Buch. Prabhupada hat mal gesagt, er hat Bhagavad Gita in die Hand gehalten und gesagt, wenn man nur Bhagavad Gita liest, wird man Krishna bewusst. Und dann hat er gesagt, wenn man nur eine Seite liest, wird man Krishna bewusst. Und dann hat er gesagt, wenn man nur einen Satz liest, wird man Krishna bewusst. Und er sagt, sogar wenn man nur eine Zeile liest, wird man Krishna bewusst. Und er hat zu Shrutakirti gesagt, und dann hat er gesagt, wenn man nur ein Wort liest, wird man Krishna bewusst. Ja, das ist transzendentale Literatur. Du kannst dir ein Wort aus der Bhagavad Gita aussuchen und immer wieder dieses Wort lesen. Mystische. Und das wird, man wird Krishna bewusst. Ne? Und weil es ein bisschen langweilig ist, vielleicht gibt es ein bisschen mehr. Ne? Und Prabhupada hat so viel gegeben. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Und der Punkt ist, diese Bücher machen Krishna bewusst. Liebe zu Krishna wird erweckt. So, wir sollen diese Chance nutzen und so viel wie möglich Hare Krishna chanten und diese Bücher lesen. Und der Punkt, den ich jetzt zum Schluss machen will, ist, dass Prabhupada sagt ja, jemand, der fortgeschritten ist, der liest das Srimad Bhagavatam, weil das haben wir besprochen, der hat Interesse an Krishna. Der hört, oh, Krishna ist so wunderbar und der will natürlich über Krishna hören, weil ein gewisses Interesse da ist. So, wenn ich das Interesse nicht habe und Krishna, okay, finde ich es gut, aber sowas dann. Und der Punkt ist, Srimad Bhagavatam ist der Weg und das Ziel. Das heißt, man soll Srimad Bhagavatam lesen, wenn man Liebe zu Krishna hat, liest man es, und auch wenn man noch nicht hat, entwickelt sich. Kann man unter in beiden Umständen lesen. So, und speziell Krishna-Buch. Da geht es um Krishna. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Ja.
Ich sage jetzt, das passt nicht ganz so dazu, zu dem Thema, aber...
Warte mal kurz. Da habe ich vor zwei Tagen eine Lecture gehört von Prabhupada. Ne, es war ein Gespräch. Ging es um Nektar der Hingabe. Das war in Vrindavan, glaube ich. Und dann hat er Vortrag, und dann hat er gesagt, Questions, und dann haben die Devotee eine Frage gestellt, und Prabhupada hat gemerkt, diese Frage hat nichts mit dem Thema zu tun, das wir diskutiert haben. War mir auch nicht bekannt, aber Prabhupada hat es so gesagt. Ne? Und dann hat er gesagt, nur Fragen stellen zum Thema. So, ich weiß nicht, ob wir dem so strikt folgen wollen, aber ich sage es nur zu, das habe ich vor kurzem erst gehört.
Das passt schon irgendwo dazu, aber ich wollte es nicht ganz direkt. Und zwar zum... Ja, zum Laut- oder Leise-Chanten würde ich gerne fragen, ob du das ein bisschen erläutern kannst. Also natürlich gibt es da Unterschiede, das wissen wir halt. Oder das mal zum Beispiel laut Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, oder einfach nur im Geiste.
Im Geist? Bei der Chapter oder wie?
Na, allgemein auch zum Beispiel, wenn man jetzt einfach nur, weiß nicht, irgendwas macht und einfach nur im Geiste.
Ja, beides. Also die Chapter, 16 Runden, mindestens Chapter halt, dass man es hört. Und sonst kannst du laut, leise singen. Also manche sagen so, also laut Haridas Thakur ist im Geist chanten effektiv, wenn du Japa chantest, ist effektiver, und wenn du Kirtan machst, ist noch effektiver, weil dann mehr Leute es hören und sogar die kleinen Lebewesen, Insekten und alle hören Hare Krishna Mantra. Eine andere Definition, das habe ich auch mal gehört, ist genau andersrum, dass eigentlich im Geist am effektivsten ist, weil du am meisten davon drin bist. So, letztendlich ist beides effektiv, aber die Japa chantest du natürlich normal und dann kannst du chanten, wie du willst.
Es gibt manche Devotees, die dann ständig so rum, aber das war vielleicht für manche nervig oder manchmal halt irgendwie störend bei gewissen Sachen, oder auch vegan oder wie auch immer. Es ist halt,
also unter Devotees ist es nie störend, wenn du halt Krishna chantest.
Aber wenn man der eine will lesen und der andere schreibt da rum, ist es halt auch nicht
immer. Ah ja, na klar, geht das.
Aber ja, ich weiß nicht, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch wieder Vorlieben, einer chantet halt vielleicht
Ich denke, wir sollen unser Gehirn verwenden. Einfach gucken, welche Situation, dann ist nicht so schwer, das zu entscheiden. Okay, sag schon mal, Bruder.
Darf ich was dazu?
Ja, bitte.
Vor dem Haridas Thakur alle Mantras waren leiser im Geist gechantet. Mhm. Und das deswegen, weil im Geist wirkt am stärksten. Und Haridas Thakur hat selber ein Drittel leiser im Geist, ein Drittel so lauschend und ein Drittel laut. Und er ist der Acharya, weil er eigentlich das laute Chanten eingeführt hat. Und er hat auch Schwierigkeiten gehabt mit diesen Brahmanas, ja, warum er das tut. Ja, eben er hat diese Regel, auch diese Erklärung gegeben, dass wenn man laut chantet, kann man die andere auch erleuchten, weil wir kommen in Kali Yuga, das war Anfang von Kali Yuga, wir sind noch immer in Mantra, und die meisten Leute, die schaffen nicht chanten, dann zu schweigen von Tieren, ja. Insekten und so weiter. Aber die meisten Leute schaffen die. Und wenn die hören, die haben auch mindestens ein bisschen Benefit von dem heiligen Namen. Und deswegen ist diese Wichtigkeit ist da umgedreht worden, aber aufgrund von dem Profit für andere. Weil Vaishnava denkt mehr über andere als über sich selber. Er macht sich immer Sorgen, wie werden die anderen aufhören zum Leiden. Ich nicht so wichtig, ja, aber die anderen. Und deswegen. Aber in Wirklichkeit, wenn um die Person geht, die chantet, die stärkste Wirkung hat eben im Geist. Weil da musst du dich am meisten konzentrieren. Da gibt es nicht Geist spazieren gehen. Ja. Beim Chanten, ich habe einen Devoten getan, der hat so perfekt gechantet, aber er hat viele Sachen gemacht gleichzeitig. Ja. Also das war technisch nicht möglich, dass er sich konzentriert auf Chanten, weil er hat Radio repariert. Chanten, ein Mann frei. Ja? Aber warum? Weil er hat eben diese Automatisierung so ein Ding angeschaltet, dass das möglich war. Diese Automatisierung bei uns ist sehr positiv. Ja? Sonst könnten wir Auto nicht fahren. Weil wir denken müssen ständig, was gerade ich. Wir können nicht mal gehen oder irgendwas machen ohne diese Automatisierung. Ja? Aber beim Chanten ist eben das umgekehrt, das stimmt. Und beim Geist-Chanten ist das am schwierigsten. Deswegen beim Gayatri-Chanten, du darfst nichts machen, nicht mal kratzen.
Ja, ja.
Aber das ist kurz, cool, das ist ein paar Minuten.
Ja, ja.
Das kann man nicht aushalten. Beim Chanten ist schwierig.
Nein.
Ja. Aber jeder kann auswählen. Die 16 Runden ist aber für uns laut und voll. Stefan kann das experimentieren. Ob du so viel chantest, wie halt das da gut, dann kannst du
auch. Ja, darum ist es gut, wenn man ab und zu Tage hat, wo man viel chantet. Ich denke, Prabhupada hat gesagt, mindestens 16 Runden. Und wenn man auch ein bisschen länger im Prozess ist, merkt man, dass 16 Runden eigentlich viel zu wenig ist und dass es ja ganz wenig ist. Und dann kann man mehr, will man mehr chanten. So, und weil man das noch nicht so entwickelt hat, soll man ein paar Tage, ne? Ekadashi zum Beispiel, und sagt, okay, chante ich mir so 25 oder 32 oder 64 Runden.
Früher war das so, bei Hare Krishna Swami, jeder sein Schüler hat gechantet 25 Runden zu Ekadashi, und weil er der Hauptguru war, dann haben alle das gechantet. Selbst die von jemandem anderen angehört haben. Dann.
Ja.
Ist schon mal gewesen, aber 25 in der Kadashi war normal. Nicht reisen, keine Geschäfte machen, nur sich mehr spirituelle Dinge beschäftigen in der Kadashi.
Ja.
Auf jeden Fall, je mehr, desto besser.
Habe ich auch ein Quote gelesen vor kurzem von Srila Prabhupada, wo er gesagt hat: Wenn du Gemeinschaft hast mit Alkoholikern und ein bisschen trinkst, immer mehr trinkst, dann wirst du ein Alkoholiker. Und im Heiligen Namen ist dasselbe. Wenn du mit dem Wort des Gemeinschafts die chanten und mehr chanten und du chantest mehr und mehr und mehr, dann wirst du süchtig nach dem Heiligen Namen. Okay? Dann chant man noch ein bisschen Hare Krishna. Jai! Shri Prabhupada ki
Jai! Hare Krishna Prabhupada ki Jai!